Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nebenwerte Welt im Gespräch. Mein Name ist Carsten Müller und trotz eines ordentlichen Sommerschnupfens, ich hoffe, man hört es nicht zu deutlich, geht's auch heute wieder sehr gerne ans Mikro. Denn heute geht es um ein Unternehmen, das mitten in einer entscheidenden Phase der Transformation steht. The Payments Group Holding. Unter der Leitung von CEO Christoph Gerlinger entwickelt man sich zu einem sehr spannenden Paytech-Unternehmen. Die jüngsten Meilensteine reichen von einer Kooperation mit Bluecoat, da kommen wir später nochmal dazu, bis zur Ankündigung, in den Stablecoin-Markt einsteigen zu wollen. Ein Markt, der ja in den kommenden Jahren enorme Bedeutung für den internationalen Zahlungsverkehr gewinnen könnte. Wir wollen heute über diese Entwicklung sprechen, über Chancen und Risiken, über die Positionierung am Kapitalmarkt und darüber, wie sich das Unternehmen künftig aufstellen will. Ich freue mich sehr, dass Christoph Gerlinger heute hier mein Gast ist. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Herr Müller, ich freue mich sehr.
Herr Gerlinger, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die The Payments Group Holding noch nicht so genau auf dem Schirm hatten, können Sie vielleicht mal ganz kurz skizzieren, worum es sich bei Ihrem Unternehmen handelt?
Ja, sehr gerne. The Payments Group Holding ist hervorgegangen aus einem der führenden deutschen Venture Capital Anbieter unter der Firma German Startups Group. Das war in den Jahren 2012 bis 2020. Hat dann vorübergehend sich als Private Equity Asset Manager betätigt bis Anfang letzten Jahres, also vor rund anderthalb Jahren. Und dieses Geschäft dann wieder aufgegeben und im Sommer letzten Jahres, ziemlich genau vor einem Jahr, die Akquisition der The Payments Group vereinbart. Deswegen haben wir uns dann auch umbenannt in The Payments Group Holding. Das sind vier untereinander kooperierte, eng verzahnte Online-Zahlungsdienstleister mit einem Schwerpunkt auf sogenannte Prepaid-Zahlungen und einem Netzwerk von 550.000 Akzeptanzstellen von Bargeld für solche Prepayments. Man kann aber die Prepayments auch per Überweisung oder Kreditkarte leisten und dann mit diesen im Grunde Gutscheinen im Internet bezahlen. Dieses Geschäftsmodell ist recht erfolgreich. Diese vier Unternehmen haben teilweise Überschneidungen beim Personal und bei den Gesellschaftern, arbeiten eng zusammen und wir haben uns entschieden, die zu erwerben, beziehungsweise 75% davon im ersten Schritt und halten dann eine Option auf den Erwerb der weiteren 25%.
Mhm. Wann ist es soweit? Sie haben gesagt, Sie sind sozusagen mittendrin. Wann ist das Closing erwartet? Gibt es da noch irgendwelche Sachen, die ausgeräumt oder erledigt werden müssen?
Ja, das ist so. Wir warten im Grunde jetzt schon seit einem Jahr auf das Closing. Wir haben das, wie gesagt, letztes Jahr im August vereinbart, diese Transaktion. Und die erfordert aber die Zustimmung der maltesischen Finanzaufsicht. Mhm. Denn eins dieser Unternehmen, hat eine sogenannte E-Bank-Lizenz, ist ein Electronic Money Institute, ein EMI. Und dafür behält sich die Finanzaufsicht, wie in allen europäischen Ländern, auch in Malta vor, die Eigentümerverhältnisse zu kontrollieren beziehungsweise einen Eigentümerwechsel von ihrer Zustimmung abhängig zu machen. Und so ist das auch hier. Und da gehen die Aufsichtsbehörden mit entsprechender Sorgfalt vor, weil das ja eine wichtige Frage ist, dass so eine Lizenz nicht in die falschen Hände kommt, gerade unter Geldwäschegesichtspunkten und so weiter. Und analysieren eben den neuen Eigentümer sehr genau. Das nimmt einiges an Zeit in Anspruch. Wir sind auch ständig im Dialog mit der Behörde. Nun haben wir diese Zustimmung signalisiert bekommen vor, ich glaube, 14 Tagen, haben das auch gemeldet. Das heißt, der Zustimmungsbeschluss ist gefallen. Wir warten nur noch auf die schriftliche Bestätigung davon. Und das ist ganz wichtig für uns, denn damit liegt es uns jetzt in unseren eigenen Händen. Ist also nicht mehr von dem Eintritt von Bedingungen abhängig, die wir nicht selbst unter Kontrolle haben. Es liegt jetzt in unseren eigenen Händen, diese Transaktion zu closen. Weiterer Schritt ist die Transaktion, den Kaufpreis zu bezahlen für diese vier Unternehmen. Das tun wir ganz überwiegend in eigenen Aktien. Wir haben 35 Millionen eigene Aktien in unserem Depot liegen. Und dann haben wir noch eine gewisse Barkomponente, die wir noch finanzieren müssen. Das werden wir, aber das ist wichtig zu verstehen, gerade für die Zuhörer von Ihnen, die auch vielleicht Aktionäre sind oder werden wollen, also für die Kapitalmarktteilnehmer. Diese Finanzierung werden wir nicht am Kapitalmarkt vornehmen. Wir werden also keine eigenen Aktien am Kapitalmarkt platzieren, sondern werden das mit Investoren tun, die sich auf diesen Payment-Bereich spezialisiert sind und sich schon sehr interessiert gezeigt haben.
Wenn ich jetzt mal so dieses Bild bemühen darf, also die stehen sozusagen in den Startlöchern, aber sie sind schon kräftig dabei, mit ich sag mal so einer Kooperationspartnern Ausschau zu halten. Und da hatten sie gemeldet, sie haben mit einem Unternehmen namens Blue Code jetzt eine neue Kooperation aufgemacht. Können Sie mal beschreiben, wer oder was Blue Code ist und was das für Ihre weiteren operativen Perspektiven bedeutet?
Ja, also Blue Code ist ein Kooperationspartner der The Payments Group, also der Unternehmen, die wir hier erwerben wollen. Mhm. Das hat sich angebahnt in der Zeit, in der wir hier auf diese Zustimmung der MFSA gewartet haben. Das ist also eine sehr erfreuliche Entwicklung, dass diese Kooperation etabliert werden konnte. Quasi nachträglich zu dem, was wir im letzten Jahr vereinbart haben. Damit ist nämlich das Unternehmen, was wir kaufen, oder die Gruppe von Unternehmen, die wir kaufen, sicherlich mehr wert, als sie es war zum Zeitpunkt unseres Kaufvertrags. Blue Code ist ein Bezahlsystem, ein großes Bezahlsystem, kommt ursprünglich aus Österreich, ist aber auch in Europa recht weit verbreitet, hat über 160 Millionen Akzeptanzstellen, also weitgehend physische Einzelhändler, also Läden, bei denen man mit Blue Code bezahlen kann. So ähnlich wie mit Apple Pay kann man dort mit einer App bezahlen. Und Blue Code wiederum ist dann über verschiedene Banken mit den Endkunden, die Blue Code nutzen, verbunden. Das heißt, dass die Zahlung erfolgt dann letztlich vom Konto des Endkunden über Blue Code an den Händler. Aber naturgemäß sind nicht sämtliche Banken mit Blue Code verbunden, sondern sehr, sehr viele nicht. Das dauert auch sehr lange, solche Banken anzubinden. Und da tritt nun eins der Unternehmen, die wir hier übernehmen, nämlich die Khalida Financial Limited aus Malta mit ihrer E-Geld-Lizenz in diese Lücke und erlaubt es all diesen Kunden, dieser Einzelhändler da draußen, dieser 160 Millionen Akzeptanzstellen, die gerne Blue Code nutzen würden, aber es im Moment nicht können, weil ihre Bank zufälligerweise nicht bei Blue Code direkt angebunden ist, diesen Kunden erlaubt jetzt die Khalida Financial mit ihrer E-Geld-Lizenz trotzdem Blue Code nutzen zu können, und das hat gewaltiges Potenzial.
In der Vorbereitung unseres Gesprächs bin ich noch auf einen Begriff gestoßen, Travel Wallet. Ich glaube, Sie haben da auch vor kurzem was dazu gesagt. Können Sie nochmal beschreiben, was Sie darunter verstehen und was das mit Ihrem Geschäft und mit den potenziellen Wachstumschancen zu tun hat?
Ja, sehr gerne. Wallets sind im Grunde Bankkonten, Zahlungsverkehrskonten. Bloß, dass sie eben digital geführt werden und über die App gesteuert werden. Die Blue Code App in diesem Fall. Und wie ich gerade schon sagte, stellt die Khalida mit ihren Wallets die Verbindung her zwischen dem Endkunden und Blue Code. Und das eignet sich auch für den Einsatz auf Reisen. Man muss nämlich wissen, Blue Code hat nicht nur 160 Millionen eigene Akzeptanzstellen, sondern ist über das EMSA-Netzwerk und über ADP Plus, Discover Global Network und so weiter mit anderen ähnlichen Unternehmen auf der Welt verbunden, sodass man im Grunde ein flächendeckendes Netz von Akzeptanzstellen über die ganze Welt hat, auch unter anderem in Asien, wo man fast gar nicht mehr mit Bargeld bezahlen kann. Das heißt, mit Blue Code kann man über diese verschiedenen Kooperationspartner weltweit reisen und bezahlen. Und in dem Zusammenhang haben sich die Parteien ein Produkt ausgedacht, das sie Travel Wallet genannt haben, nämlich ein Zahlungsverkehrskonto, was man vor der Reise befüllen kann. Zum Beispiel durch Einzahlung von Bargeld an diesen über 500.000 Akzeptanzstellen, die Payments Group an sich angebunden hat, oder aber eben auf anderen Wegen. Und dann kann man dieses Geld, was man da vorausgezahlt hat, überall auf der Welt, auf der Reise einsetzen. Mit dem Vorteil, dass man sehr hohe Transparenz hat, niedrige Kosten und dass man auch nur das Geld ausgibt, was man vorher in die App eingezahlt hat oder in die Wallet eingezahlt hat. und nicht etwa dann böse Überraschungen erlebt, wenn man wieder zurückgekehrt ist von der Reise.
Okay, also das mit dem elektronischen Geld, das kann ich auch bestätigen, war ja auch letztens in Asien. Also da haben diese Märkte doch einen deutlichen Vorteil oder Fortschritt vor uns. Kommen wir mal zum Thema.
Man wird quasi komisch angeguckt, Herr Müller, wenn man da noch mit Bargeld bezahlen möchte. Das ist irre.
Ja. Kommen wir mal zum Thema, was sozusagen ganz brandaktuell ist. Sie haben dieser Tage angekündigt, den Einstieg in den Stablecoin-Markt zu prüfen. Wie kamen Sie darauf und was würde denn dieser Schritt ganz konkret für Ihr Unternehmen bedeuten?
Ja, das ist für uns eine sehr bedeutende strategische Option. Stablecoins sind ja einer der am schnellsten wachsenden Bereiche im globalen Finanzsystem. Wir wollen uns jetzt ganz konkret anschauen und prüfen, ob wir als The Payments Group Holding in der Gruppe eigene Stablecoins ausgeben können. Also ob wir die tatsächlichen und die regulatorischen Voraussetzungen dafür erfüllen. Dabei ist unser Ziel, wenn wir bei der Prüfung zu einem positiven Ergebnis kommen, dass wir frühzeitig eine haltbare Position in diesem Milliardenmarkt einnehmen können, bevor der Kuchen ganz verteilt ist. Das wäre natürlich ein Meilenstein für uns.
Sie hatten ja schon 2019 in einem Gastbeitrag von einer Tokenisierungswelle gesprochen. Fühlen Sie sich jetzt eigentlich heute, so 6 Jahre später, durch diese Entwicklung im Stablecoin-Bereich bestätigt?
Jetzt zwingen Sie mich natürlich ein bisschen unbescheiden zu sein, aber bei aller Bescheidenheit, da fühle ich mich bestätigt. Ich hatte das damals für die Börsenzeitung mal aufgeschrieben, nachdem ich auf einer Kryptokonferenz in der Schweiz teilgenommen habe und damals total fasziniert war von dem, was ich da alles gehört und erlebt habe. Schon damals habe ich nämlich die Vorteile gesehen. Stablecoins, die ich damals auch schon ausdrücklich genannt hatte in diesem Gastbeitrag, war noch kein gängiger Begriff, verbinden nämlich die Sicherheit bestimmter Assetklassen, zum Beispiel Leitwährungen. Dafür wird der Begriff Stablecoins heute maßgeblich verwendet. Das war damals noch nicht ganz so stark eingeengt. Also verbindet die Sicherheit bestimmter Assetklassen wie zum Beispiel von Leitwährungen mit der Flexibilität und den vielen anderen Vorteilen von digitalen Assets. Zum Beispiel digitale Währungen kosten gar kein Geld, die kann man einfach auf einem digitalen Speichermedium speichern. Man braucht dafür kein Konto, kein Depot, gar nichts. Und ihre Übertragung geht in Sekunden schneller, also quasi in Echtzeit, unabhängig von der geografischen Distanz und verursacht auch kaum Kosten, so ähnlich wie eine E-Mail verschickt wird und auch kein Porto kostet. Und die Übertragung von solchen Token oder Kryptowährungen, das ist ja alles Blockchain-basiert, ist nicht an irgendwelche geografischen Hemmnisse gebunden, auch nicht an politische Grenzen, sondern es ist eine Art freies Geld dieser Stablecoins. Und damit auch den Menschen zugänglich in den Teilen der Welt, die noch ganz unbanked sind oder die einfach kein stabiles Finanzsystem haben oder auch nur keine stabile Heimatwährung. Das ist ja auch in vielen Ländern der Fall. Oder wo es irgendwelche Kapitalverkehrs- oder Devisenverkehrsrestriktionen gibt. Die werden von solchen Stablecoins oder überhaupt Kryptowährungen leicht überwunden. Und somit diese ganzen Krypto-Assets oder Kryptowährung-Token können 24 Stunden, 7 Tage die Woche rund um die Uhr gehandelt werden und sind damit viel flexibler als alle anderen Arten von Assets oder Geld. Sind übrigens auch vor staatlichem Zugriff geschützt. Das ist in manchen Teilen der Welt auch von Vorteil.
Das ist wohl wahr. Aber ich muss jetzt trotzdem nochmal kritisch nachfragen. Die Überlegung, die strategische Überlegung ist ja die eine Sache. Aber was würde denn Ihr Unternehmen jetzt besonders qualifizieren, um auch im Stablecoin-Markt dann am Ende erfolgreich zu werden? Aus der technologischen Sicht, regulatorisch, strategisch.
In unserer künftigen Struktur, das sagt schon der Name, besitzen wir umfangreiches Digital Payment Know-how, ne? Also digitales Zahlungsverkehrswissen. Und wir dürften auch gleichzeitig über die wesentlichen regulatorischen und tatsächlichen Anfangsvoraussetzungen verfügen, die man braucht, um solche Stablecoins auszugeben. Allerdings, wir prüfen das Stablecoin-Projekt im Moment noch ganz unabhängig von der Infrastruktur der vier Unternehmen, die wir da erwerben wollen, die wir zusammen The Payments Group nennen. Das hat bestimmte Gründe. Wir schauen uns das also unabhängig voneinander an auf der Ebene der Holding und schauen dann, wie das Ergebnis ausfällt.
Der amerikanische Präsident Trump hat ja ein Dekret zur Förderung von Stablecoins unterzeichnet. Was schätzen Sie, wie groß ist denn jetzt dadurch der Druck auch auf Europa, sowas hier auf die Schiene zu setzen?
Vielleicht nur noch ganz kurz vorweg, der Markt ist jetzt nicht in den Kinderschuhen, sondern der ist schon relativ groß. Die Stablecoins haben aktuell schon eine Marktkapitalisierung von etwa 270 Milliarden US-Dollar. Mhm. Das ist gewaltig. Allein im ersten Quartal 2025 wurden über 6 Billionen, also 6.000 Milliarden US-Dollar Stablecoins umgesetzt. Das ist mehr als zum Beispiel über die Kreditkarte Visa im gleichen Zeitraum. Und die Tendenz ist weiterhin rapide steigend, und zwar stabil rapide steigt. Die Marktforscher erwarten, dass das noch viel mehr werden wird, schon in den nächsten Jahren. Ja. Und dann ergibt sich tatsächlich Druck aus der Situation heraus, dass die USA einen deutlichen Vorsprung gegenüber Europa haben. Mehr als 90% aller Stablecoins sind im Moment an den US-Dollar gekoppelt. Und Europa läuft Gefahr, auch in diesem Bereich wieder völlig von den USA abhängig zu werden und damit natürlich dann auch von den USA abhängig zu sein in der Zukunft. Davor hat auch die Europäische Zentralbank schon gewarnt. Es gibt auch eine gewisse politische Entwicklung, die den Zeitpunkt, sich jetzt mit dem Thema auseinanderzusetzen, als geeignet erscheinen lässt. Denn in den USA hat Präsident Donald Trump sich sehr für Stablecoins eingesetzt. Er hat im Januar schon eine Executive Order unterzeichnet, also Januar diesen Jahres, die digitales Zentralbankgeld, sogenannte CBDCs, Central Bank Digital Currencies, untersagt. Hat aber ausdrücklich private Stablecoins begrüßt und fördert sie. Und dann gab es im Juli dann ein Gesetz, das ist der sogenannte Genius Act, Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins. Und dieses Gesetz schafft klare Rahmenbedingungen für Stablecoins, insbesondere, das ist auch das Besondere an Stablecoins, kann ich bei der Gelegenheit gleich erklären, die Anforderung einer 1:1 Deckung mit der unterliegenden Asset-Klasse. Also wenn ein Stablecoin auf US-Dollar lautet, wird der Stablecoin 1:1 in US-Dollar abgesichert. Das heißt, wenn Sie, Herr Müller, einen US-Dollar Stablecoin kaufen, dann ist der Anbieter des Stablecoins, den Sie gekauft haben, verpflichtet, dieses Geld, was er von Ihnen bekommt, nämlich einen US-Dollar, auch bei einer Bank zu hinterlegen in US-Dollar, nicht in irgendeiner anderen Anlageform. Das heißt, der Anbieter des Stablecoins hinterlegt in dem Moment entweder auf einem Konto bei seiner Bank einen Dollar oder aber er kauft für einen Dollar eine US-Staatsanleihe, meistens sogenannte Treasury Notes, also US-Staatsanleihen. Und das macht den Charme dieser Stablecoins aus, weil die dadurch, dass sie vollständig abgesichert sind, eben eine hohe Sicherheit und Wertstabilität bieten.
Wenn wir jetzt nochmal auf Deutschland oder auch auf Europa sehen, wenn Sie sich jetzt mit diesem Thema beschäftigen und hier aktiv werden, gibt es denn da besondere Wettbewerbsvorteile für Sie zum Beispiel als First Mover? Wie ist denn da überhaupt das Wettbewerbsumfeld gerade?
Also der Markt ist im Moment noch recht exklusiv. Zum Beispiel gibt es in Deutschland aktuell nur einen einzigen Emittenten, der eine BaFin-Zulassung hat für so ein Stablecoin. Das erfordert auch eine Lizenz. EGeld, unsere künftige Tochtergesellschaft Kalida Financial, von der wir vorhin sprachen, in Malta hat. Und also in Deutschland gibt es nur einen einzigen. In ganz Europa gibt es insgesamt nach unserer Kenntnis 12 euro-basierte Stablecoins europäischer Emittenten, die unterschiedliche Anwendungsgebiete haben. Also da gibt es auch verschiedene Kategorien und so weiter. Und dieser einzige Stablecoin in Deutschland, der kommt von AllUnity, das ist ein Startup mit etwa 30 Mitarbeitern. Und dahinter stehen die DBS aus der Deutschen Bankgruppe, das niederländische Handelshaus Flowtex. Flowtraders. Und ein Krypto-Spezialist, der heißt Galaxy Digital. Das zeigt aber, wie hoch die Eintrittshürden sind. Und es zeigt auch, wie exklusiv der Kreis ist, in dem man sich befindet, wenn man es schafft, diese Eintrittshürden zu nehmen, zu überwinden. Man gehört dann gleich zu einem kleinen Kreis von Anbietern. Wichtig ist in dem Fall, man sollte einen NICA-lizenzierten Stablecoin haben. Das gewährleistet dann den Nutzern des Stablecoins oder den Erwerbern, dass diese 1:1 Absicherung auch tatsächlich stattfindet und so weiter. Und das ist natürlich eine gewisse Hürde auf dem Weg dorthin, aber gleichzeitig eine gewisse Absicherung gegenüber Wettbewerb, wenn man es einmal geschafft hat.
Vielleicht die letzte Frage jetzt zu diesem Komplex. Sie haben sich ja relativ bekannte Unterstützung gehört, Professor Dr. Ralf Wandmacher. Ich glaube, er ist ausgewiesener Experte, was auch Blockchain Finance angeht. Welche Rolle wird er spielen und was sind denn Ihre oder Ihr eigener Fahrplan bei dem Thema?
Ja, wir verfolgen das mit Hochdruck. Die Zeit ist reif. Ich glaube, ich habe es schon klar machen können. Ralf Wandmacher, wir freuen uns sehr, dass wir ihn gewinnen konnten. Wir kennen uns seit einer ganzen Zeit, setzen uns sehr und er ist tatsächlich einer der führenden Kryptowährungs-, Blockchain- und Tokenisierungsexperten in Europa. Hat an verschiedenen Blockchain- und Krypto-Projekten mitgewirkt im Fintech-Bereich, unter anderem auch an Stablecoin-Projekten sehr erfolgreich. Und wir haben ihm die Aufgabe gegeben, für uns eine Art Machbarkeitsstudie zu erstellen. Und zwar in regulatorischer, technischer und wirtschaftlicher Hinsicht. Und damit rechnen wir schon in den nächsten Wochen.
Kommen wir nochmal zur Aktie von The Payment Group Holding. Die ist ja lange Zeit eher so als Hülle oder als reine Beteiligungsgesellschaft mit allen Höhen und Tiefen wahrgenommen worden. Jetzt entwickeln sie ja komplett neue Aktivitäten, auch wenn nicht alle schon in trockenen Tüchern sind. Aber trotzdem, wenn man jetzt hier, was wir heute besprochen haben, Blue Code oder Stablecoins nimmt und dann noch die erwarteten PTech-Unternehmen, wird natürlich dann im Markt darüber diskutiert, dass es hier relativ zügig eine Neubewertung geben könnte. Teilen Sie denn diese Einschätzung?
Ja, absolut. Wir werden unverändert nach unserer Auffassung oder Einschätzung jedenfalls als eine Holdinggesellschaft in einer, wie Sie sagten, Eingangstransformationsphase, also im Umbruch wahrgenommen und weitgehend nach dem Vermögen bewertet, das wir aktuell besitzen. Also ausdrücklich ohne die Chancen oder die Fantasie, die sich aus den verschiedenen von Ihnen genannten anderen Dingen ergibt, also im Closing der Transaktion, des Erwerbs der Payment Group, der Blue Code Kooperation der The Payment Group, der aktivierten E-Geld-Lizenz der The Payment Group, die verschiedene innovative E-Geld-Produkte und Dienstleistungen erlaubt, aber natürlich erst recht noch ohne die Einpreisung der Fantasie, die sich möglicherweise aus Stablecoins ergeben mag.
Nochmal kurz dann jetzt zusammengefasst. Einerseits, welche Faktoren sehen Sie jetzt, wenn man vom Zeitablauf sieht, kurz- und mittelfristig als die größten Werttreiber dann für Investoren?
Also das Closing der The Payments Group, das muss als erstes passieren. Damit rechnen wir auch noch in diesem Jahr, damit wir die anderen Dinge, über die wir gesprochen haben, überhaupt innerhalb der Holding umsetzen und realisieren können. Das ist also die Grundvoraussetzung. Da hatte ich schon gesagt, sind wir einen großen Schritt weitergekommen vor kurzem, weil uns die Zustimmung der MFSA mitgeteilt wurde. Das ist die Finanzaufsicht in Malta. Und wir es damit jetzt selbst in der Hand haben, erstmals diese Transaktion zum Abschluss zu bringen. Das nächste, was dann passiert, ist der Ramp-up der Blue Code Kooperation. Die hat ja erst vor wenigen Wochen begonnen, allerdings erst ohne proaktiv vermarktet zu werden, um den beteiligten Seiten eine Chance zu geben, auf unvorhergesehene technische Herausforderungen und so weiter noch reagieren zu können. Man muss sich vorstellen, das sind ja diese Bezahl-Apps, die sind ja für den Massenbetrieb ausgelegt. Die müssen also viele tausend Transaktionen gleichzeitig bewerkstelligen können an diesen 160 Millionen Akzeptanzstellen. Und das muss alles nahtlos vonstatten gehen in Echtzeit. Das ist also technisch nicht trivial. Und das hat nun stattgefunden mit Erfolg. Das heißt, da sind keine größeren Hemmnisse oder Probleme aufgetreten. Ein paar kleinere Dinge konnten jetzt noch nachgesteuert, feingetuned werden. Und jetzt kann es da mit dem Marketing losgehen. Das ist der nächste Schritt, dass diese Kooperation dann ordentlich wächst, aber auch das übrige Geschäft der Payments Group, die hat ja schon ein Bestandsgeschäft mit knapp 100 Millionen Euro Transaktionsvolumen. Und auch das wird von der jetzt kürzlich aktivierten E-Geld-Lizenz nochmal deutlich dynamisiert. Und der dritte Faktor oder der dritte Werttreiber für unsere Aktie könnte dann die Fortschritte bei Stablecoins sein, bei der Emission von Stablecoins, wenn die Prüfung, die wir jetzt in Auftrag gegeben haben, zu dem Ergebnis führt, dass das für uns realisierbar ist. Ich persönlich gehe davon aus, dass das der Fall sein wird.
Okay. Und jetzt zum Schluss noch die Frage, weil die kam tatsächlich dann auch immer mal wieder auf. Viele Anleger sind sich jetzt so ein bisschen unsicher, wie denn jetzt eigentlich ihre Marktkapitalisierung tatsächlich ist, wie viele Aktien hier im Umlauf sind. Können Sie da vielleicht nochmal ganz kurz eine Klarstellung geben?
Das ist eine Besonderheit bei uns. Wir haben nämlich 46 Millionen Aktien im Handelsregister, aber nur 11,4 Millionen Aktien ausstehen. Und 46,3 Millionen, um genau zu sein. Und die Differenz zwischen den 46,3 und den 11,4 Millionen, also 34,9 Millionen Aktien, liegen als eigene Aktien bei uns im Depot. Das heißt, sind nicht im Umlauf, sondern gehören den Aktionären selber. Sodass man eigentlich wirtschaftlich nur von den 11,4 Millionen eigenen Aktien ausgehen darf, die man mit dem aktuellen Kurs multipliziert, und dann kommt man auf eine Marktkapitalisierung von irgendwie 13 Millionen Euro. Bei den Finanzportalen lässt sich das aber nicht manuell nachsteuern und die sind für so eine Sondersituation nicht ausgerüstet. Das heißt, die gehen alle automatisch in ihrem Newsfeed oder in ihrem Datenfeed von der Anzahl Aktien aus, die im Handelsregister eingetragen ist, also die bei Stream hinterlegt ist. Das sind die 46 Millionen. Das heißt, wenn man auf die Finanzportale schaut, sieht es so aus, als hätten wir eine Marktkapitalisierung von über 50 Millionen Euro. Das ist aber gar nicht der Fall. Das heißt, unsere Gesellschaft sieht viel teurer aus, als sie in Wirklichkeit ist.
Okay. Herr Gerlinger, herzlichen Dank für Ihre ausführlichen Einblicke und ich bin gespannt. Sie haben ja hier ein wirklich prall gefülltes Line-up mit neuen Entwicklungen und ich hoffe, dass wir uns natürlich dann nächstes Jahr an dieser Stelle wiedersehen können und dann mit entsprechendem Vollzug. Bis dahin, alles Gute und nochmal vielen Dank.
Danke Ihnen, das hoffe ich auch sehr und vielen herzlichen Dank für die spannenden Fragen. Ich hoffe, ich konnte die halbwegs nachvollziehbar beantworten.
Ja, konnten Sie. So, und von meiner Seite, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal vielen Dank, dass Sie heute auch eingeschaltet haben. Wenn Sie noch nicht Abonnent von Nebenwerte Welt im Gespräch sind, dann würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Uns gibt's auf allen gängigen Podcast-Portalen und ich freue mich dann, dass Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.